Ich liebe ja Funkheadsets, aber zu der Zeit war ich noch nicht ganz so vertraut mit dem ganzen Umgang damit. Ich war in der Gilde eine Zeit lang bekannt als Plätscher, Plätscher, Wusch. Ich habe mich, als ich auf Toilette gegangen bin, nicht gemutet. Und mein Kumpel, mit dem ich zu der Zeit im Teamspeak war, hat das halt schön erstmal in den Gildenchat geschrieben.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir, dass du das Muten vergisst, wenn du auf Toilette gehst. Das ist ja vollkommen untypisch.
Würde dir heutzutage nicht mehr passieren.
Ja, nee, mittlerweile mache ich das halbwegs bewusst.
Das ist nett von dir, dass du uns daran teilhaben lässt.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr.
Hallo, salut, ça va, wie geht's euch und herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Abend. Konbanwa, soshite yokoso. Maiku wa baka des.
Ich sprich mal ordentlich, du Keck. Moin.
Das war japanisch. Du Baka.
Ich bin halt schon voll im Thema. Ich bin Gamer. Ich mache euch alle fertig.
Pock und so.
Ey, das ist mir zu oldschool.
Was müsste ich denn sagen, um hip und trendy zu sein?
Keine Ahnung. Das musst du die Kids von heute fragen.
Ja, da sprichst du gerade die falsche Zielgruppe an, glaube ich.
Weil wenn ich hier schon angegangen werde mit, das ist zu oldschool, obwohl da jemand Keck sagt.
Ja, das ist vielleicht auch eher so 2015, ja. Ich bin da nicht so drin. Ich habe schon vor ein paar Jahren von meinem Neffen ein sehr trockenes Du bist ein Noob bekommen, als wir über Minecraft geredet haben.
Solange er dir nicht sagt, du bist ein Boomer. Dabei, ich habe nachgeschaut, wir gehören gar nicht zu den Boomern, sondern tatsächlich zu den Millennials und wir werden schon zur Digital Natives gezählt.
Ja, sag ich doch. Naja, ja, und Boomer sind wir halt wirklich zu jung. Ne?
Ja, wir sind die Kinder der Boomer. Ja, worum geht's denn heute? Also wir haben es ja schon so ein bisschen anklingen lassen und zwar kümmern wir uns heute ums Gaming.
Geil, zocken.
Ja. Plantebombe auf A.
Ich glaube trotzdem auf B.
Ist okay, aber wir müssen weiter, die Zone kommt.
Ich hab noch nicht geheilt.
Hier, lol. Oh Gott, ey, das ist aber auch schon das schlimmste Zeug, ne? Das sollen wir nicht tun. Wollen ja ein gutes Beispiel sein.
Mal gucken. Zurück zum Thema. Wie sind wir alle zum Gaming gekommen?
Also ich habe letzte Woche dieses Steam installiert und ja, ist ja ganz lustig. Nein, also ich kann ja mal anfangen. Das ist lange her. Also, ich habe noch lebhafte Erinnerungen daran, wie ich zum Gaming gekommen bin. Und zwar war ich 5 Jahre alt und ich war bei einem Nachbarsjungen, habe dort gemacht, was kleine Jungs so machen, nämlich He-Man im Fernsehen gucken oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Und dann kam sein großer Bruder und hat uns verscheucht und einen merkwürdigen Kasten an den Fernseher angeschlossen, der so ein bisschen aussah wie ein Videorekorder, aber auch nicht wirklich. Und nach einem Sendersuchlauf war da plötzlich sowas Trickfilm-ähnliches auf dem Bildschirm. Und als wäre das noch nicht abgefahren genug, hat er mit so einer kleinen rechteckigen Fernbedienung diesen Trickfilm dann bewegen können. Und ich war fasziniert und eigentlich kann ich es auch heute noch kaum glauben. Ja, und dieser Kasten war ein Sega Master System 2 und dieser Trickfilm war Alex Kidd in Miracle World. Das war mein allererster Kontakt mit Gaming, wie man es damals garantiert noch nicht genannt hat, sondern das waren Telespiele.
Nicht mal Videospiel?
Nee, ganz am Anfang waren es Telespiele. Und von da aus ging es dann weiter über alle möglichen Konsolen, hauptsächlich Nintendo, aber auch Sega, eigentlich die wichtigsten, bis ich dann irgendwann in der N64-Ära zum PC gekommen bin und abgesehen von hier und da mal in der Nintendo-Konsole, weil die halt ultra gut sind, auch geblieben bin.
Tja, wie hat das bei mir angefangen? Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Aber bei mir hat's mit dem Gameboy angefangen. Schön klassisch. Was hatte ich da alles? Ich habe auf alle Fälle super viel gespielt. Space Invaders. Ich glaube, das war mein Suchtspiel, als ich den Gameboy hatte.
Nicht Tetris?
Nee, Space Invaders haben es mir komplett angetan. Ich weiß, wir waren noch irgendwann im Urlaub und mich gab es den ganzen Urlaub lang nur mit dem Gameboy in der Hand und Space Invaders zockend. Wenn ich was anderes als Space Invaders gespielt habe, dann war es irgendwann Kirby's Dream Land. Ich habe jetzt noch direkt so Nostalgie und will ich spielen Flash, wenn ich die Melodie oder irgendwas davon höre. Oder dieses Einsauggeräusch von Kirby, da muss ich jedes Mal direkt wieder dran denken. Mein allererstes Kirby-Spiel. Ich bin relativ früh dann vom Gameboy mit einem kurzen Abstecher über die PlayStation 1 zum PC gekommen. Damals dann aber weniger so die krassen PC-Spiele, weil es erst Laptops gab. Und irgendwann haben wir dann den Familien-PC gehabt. Der, an den ich mich noch gut erinnern kann, der hatte, glaube ich, 800 Megahertz. Krasse Maschine. Und dann waren das so Sachen wie Tomb Raider, die ich gern gespielt habe, die mich komplett überfordert haben, aber ich habe es trotzdem gern gespielt. Durchgespielt auf alle Fälle, was mir auch gut in Erinnerung geblieben ist, war Rayman Hoodlum Havoc. Das war eines meiner Lieblingsspiele damals. Und im Grunde bin ich dem PC treu geblieben. Ich habe immer wieder mal Abstecher auf Konsolen und Co. gehabt. Aber ich bin auch jetzt immer noch bei PC oder wieder bei PC.
Es ist ja auch die perfekte Plattform.
Ja, da hat man alles.
Außer diese dämlichen Exklusivtitel.
Ja, aber die meisten Exklusivtitel sind ja dann auch nur zeitexklusiv. Und die wenigen, die wirklich exklusiv sind, die habe ich größtenteils eigentlich gar nicht gespielt oder haben mich auch nicht angemacht.
Ah, ich sag nur eins. From Software. Wann Demon's Souls?
Ja, oder Bloodborne.
Ja gut, für solche Sachen haben wir dann tatsächlich noch eine PlayStation im Haus.
Ja, Mike, wie sieht's denn bei dir aus?
Ich war anfänglich der klischeehafte kleine Bruder. Mir wurde mit 2 Jahren irgendwann ein Gamepad in die Hand gedrückt und dann spiel mal Alex Kidd. Habe ich gemacht. Ich war auch der Erste in der Familie, der irgendwann mal durch war. Mit so 3, 3,5 Jahren lag ich eine ganze Weile im Krankenhaus wegen Nebenhöhlenentzündung. Und da haben sich meine Eltern gedacht, der Junge braucht Beschäftigung, der kriegt einen Gameboy. Ja, und seitdem bin ich auch von dem ganzen Zeug nicht mehr wegzukriegen. Ich kann mich noch daran erinnern, mein erstes selbst gekauftes Spiel war Half-Life. Das Schöne mit dem gelben Blut. Ich war viel zu jung. Ich hätte das niemals spielen dürfen, hab das aber gespielt. Meine Eltern wussten das, alles war okay. Ich bin kein Amokläufer oder ähnliches geworden, habe keine bösen Gewaltfantasien, also da können wir gleich schon mal sagen, also bei mir bestätigt sich nichts mit Killerspielen.
Naja, letzteres kann ich nicht ausschließen.
Ja,
okay, ja, manchmal.
Ich musste da auch gerade aufhören.
Naja. Okay, ich würde niemals euch etwas tun.
Mhm.
Und bei euch würde ich auch nicht dran denken.
Okay. Mittelberuhigt.
Ja, also wir explizit nicht, aber was ist mit dem Rest der Menschheit?
Ja, der Rest der Menschheit ist auch relativ sicher, glaube ich. Ja, und seitdem bin ich halt auch von Zocken kaum wegzukriegen gewesen. Immer mal wieder ein paar Pausen, größere, kleinere, keine Ahnung. Man entdeckt, dass man Spaß mit anderen Menschen haben kann. Dann zockt man ein bisschen weniger.
Bitte, was?
Dann fängt man an, sie wieder zu hassen. Und eigentlich ist das das Ende.
Ja, mit 2 Jahren und dann mit 3 in Gameboy, das ist schon krass früh. Ich dachte immer, ich wäre mit 5 schon relativ früh dran gewesen. Ja, das ist ja heftig.
Ich kann auch nicht sagen, wann das bei mir angefangen hat. Da müsste ich echt meine Eltern fragen, ab wann wir den Gameboy hatten. Weil ich glaube, das war das erste, mit dem ich gespielt habe. Ich weiß nur, im Urlaub war ich 6. Ich muss aber schon vorher gespielt haben, weil sonst wäre ich ja nicht schon krass süchtig gewesen.
Naja, das geht ja schnell.
Ja, aber ich hatte den schon eine Weile. Also es kann gut sein, dass ich auch mit circa 5 angefangen habe. Ich kann mich aber dummerweise nicht mehr erinnern.
Ja, bei mir ist es halt auch nur im Gedächtnis, weil mir das immer wieder mal gerne von der Familie vorgehalten wird, weil ich halt genau da im Krankenhaus war und Gameboy, ja, hier. Und vermutlich habe ich auch zur Armut meiner Eltern beigetragen und durch die Batterien einfach sie komplett ruiniert, finanziell.
Ich habe auch eine Krankenhauserinnerung, das war Anfang 93, das heißt, da muss ich so 6,5 gewesen sein. Gameboy hatte ich zu der Zeit noch nicht, aber da hatte ich ein Game Master, eine sehr obskure Handheld-Konsole. Ich glaube, die wäre heute einiges wert. Ich habe die leider schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ist irgendwie so das Schlechteste vom Game Boy und vom Game Gear in einem. Also fett wie ein Game Gear und Batterieverbrauch ähnlich. Und ein schlechtes Schwarz-Weiß-Display wie der Game Boy. Und ganz üble Spiele.
Oh, hat sich ja so richtig gelohnt für dich.
Ja, doch, ich meine, man hatte ja nichts anderes, ne?
Ja, insbesondere wir im Osten, ne? Also, wir hatten ja auch nach der Wende nichts, ne?
Das ist auch faszinierend. Also, Georgia, ich weiß nicht, wie da deine Historie ist, aber bei uns war das Atari 2600 sehr verbreitet. Ich glaube, in unserer Generation, so Leute, die heute so Mitte 30 sind ungefähr, die haben alle noch Erfahrungen mit dem Atari 2600 gemacht, was so nach der Wende natürlich schon komplett veraltet war. Aber da es Videospiele in der DDR ja nicht so wirklich gab, ein bisschen heimcomputermäßig, aber auf keinen Fall im Mainstream, da ging das hier halt noch weg wie warme Semmeln. Also hast du da überhaupt noch Kontakt mit gehabt?
Ich selber nicht, nein. Aber ich kann auch nicht für alle Wessis sprechen. Da bin ich sowieso sehr, sehr atypisch, weil ich mit meinem Gameboy und später halt am PC hing und alles andere hat mich nicht interessiert.
Ich glaube, ich muss meine allererste Berührung mit Gaming tatsächlich sogar noch ein bisschen nach vorne setzen. Ich weiß noch, mein Vater hat damals immer wieder den Computer mitgebracht und das wird mir auch immer wieder erzählt. Es gab so ein komisches Spiel, das kennt man heutzutage quasi als Remake mit so Panzern, die gegenüber sich stehen und wo man dann halt versucht, den anderen zu treffen.
So Worms-mäßig?
Ja, quasi Worms, aber in stationär. Da standen halt sich zwei Gorillas rechts und links gegenüber. Und die Eingabe des Schusses war quasi über zwei Zahlen. Und da hab ich schon auf der Tastatur quasi rumhauen dürfen.
Geil.
Aber daran hab ich persönlich eher wenig bis keine Erinnerung. Aber das war so aus Familiengeschichten immer ein Highlight, wenn mein Vater nach Hause kam und dann halt wirklich so, wir haben jetzt hier fürs Wochenende diesen Computer und jetzt können wir mal ein bisschen spielen.
Und hattet ihr denn sonst auch so Erfahrungen mit Heimcomputern, also vor dem PC jetzt? Ich weiß noch, dass ich mal einen C64 hatte, auch so mit 6 Jahren. Und eine Kiste voller handbeschrifteter Originaldisketten. War von der Bedienung her für mich damals ein bisschen zu kompliziert. Und ich habe das Ding letztlich auch verkauft, um mir davon ein Super Nintendo zu kaufen. Finde ich aus heutiger Sicht ein bisschen schade, weil ich glaube, so die C64-Amiga-Ära, das ist eigentlich ziemlich geil. Aber das ist ein bisschen vor unserer Zeit, fürchte ich.
Ja. Also was das angeht, ich glaube 97, 98 müssten wir den ersten Computer quasi bei uns gehabt haben. Ganz normalen, halt Pentium irgendwas, 450 Megahertz. Da wurde dann auch schon drauf gespielt. Und mit 13, 14 irgendwie so haben meine Eltern sich gedacht, der Junge braucht einen eigenen Computer, wir schenken ihm ein C64. Wobei ich sagen muss, heute klingt das wesentlich negativer, weil ich hatte sehr viel Spaß mit den Dingen, auch Ewigkeiten. Ich habe da alles Mögliche drauf gespielt, natürlich auch alles Original-CDs, handbeschriftet, Disketten natürlich.
Datasetten.
Nee, Datasetten hatten wir nicht.
Ich hatte Street Fighter 2 auf Datasette, das war super. 3/4 Stunde warten, um ein Match zu spielen.
Nee, also da war das bei uns, also mir und im Freundeskreis tatsächlich dann Summer- und Winter-Games richtig gesuchtet. Teilweise ein Wochenende lang. Eigentlich, ja, wir machen jetzt LAN-Party bei euch in der Wohnung. Alle bringen ihre Rechner mit. Was passiert? Okay, am Ende landen wir vorm C64.
Alle kommen mit ihren geilen Pentium 2 PCs und Mike packt sein C64 aus.
Nee, der war quasi noch separat. Aber es war dann halt wirklich so, Netzwerk einrichten, wir zocken mal irgendwie 2-3 Runden. Empire Earth war, glaube ich, damals der Hit. Und dann, ja, in Nacht und Nebel, oh komm, lass mal hier C64, lass mal Winter Games zocken.
Ja, es sind ja auch zeitlose Spiele. Ne? Ich glaube, sowas wie California Games könnte ich heute auch noch ewig zocken. Winter Games und Summer Games habe ich, glaube ich, nie gespielt.
Was wir auf jeden Fall auch hatten, war Micro Machines. Nee, nicht Micro Machines. Wie hießen diese kleinen Spielzeugautos damals hier?
Matchbox.
Genau. So, es gab ein Matchbox-Spiel, das haben wir gespielt. Und Maniac Mansion. Das ist geil. Auch auf dem C64, aber wir sind nie sonderlich weit gekommen. Irgendwie ist man immer im Keller gelandet.
Nee, Maniac Mansion sagt mir gar nichts.
Ja, Point and Click war quasi der Vorläufer zu Day of the Tentacle. Und das ist halt, ja, so Urgestein der Point and Click-Generation.
Ich habe so die Vermutung, dass jemand, der oder die Maniac Mansion nicht kennt, auch Day of the Tentacle nicht kennen wird.
Ja, halt Deponia-Gedönse.
Ich habe damals von Maniac Mansion immer nur gelesen, weil es da auch einen NES-Port von gab. Und ich habe halt auch von Anfang an Videospielmagazine gelesen. Und ja, dann immer schön gesehen, diese unterschiedlichen Charaktere und so. Sah eigentlich ganz lustig aus, aber ich glaube, das wäre für mich damals nicht geeignet gewesen. Das wäre mir viel zu hoch gewesen, so ein Adventure.
Ja, das ist halt auch ein bisschen komplexer, ne? Was ich auch noch weiß aus der Historie ist, ich war sehr, sehr oft in Jugendclubs, immer irgendwelche Spiele gespielt. Herrliche Zeiten. Und irgendwann dann auch mit dem eigenen C64. Und da habe ich dann richtig angefangen, sowas wie Zelda zu suchten.
Was, auf dem C64?
Nicht C64, N64.
Okay. Deutsche sagen schon, die großen D-Makes ausgepackt. Ocarina of Time auf dem C64.
Genau. NC, das kann man ja mal verwechseln, ne? Gerade wenn man studiert hat. Ansonsten in meiner Historie war noch ein großer Punkt WoW. Da habe ich hier Jahre rein versenkt, also wirklich in Echtzeit Jahre. Und dann lief es halt auf Casual Gaming, alles Mögliche hinaus. So, und das bis heute.
Casual Gaming wie PUBG und Valheim.
Ja, halt, ja, okay. Nennen wir es nicht Casual, nennen wir es Variety.
Ja, ich bin relativ froh, dass diese MMO-Phase an mir vorbeigegangen ist. Oder ich mich dem ein bisschen versperrt habe. Weil mir wurde damals halt auch vorgeschwärmt von WoW und ich will nicht wissen, wo ich heute wäre, wenn ich damals mit WoW angefangen habe. Ich bin eh so ein bisschen Suchtmensch, was das angeht. Und ey, ich weiß jetzt nicht, ob WoW schon zu meinen Schulzeiten rauskam. Na, ich glaube schon. Und ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mein Abi dann geschafft hätte.
Ja, bei dir waren das dann später die Zeiten auch so. Ich glaube, ganz zur Schulzeit, da waren das die letzten 2-3 Jahre bei mir. Da kam halt das Burning Crusade Add-on. Da habe ich eigentlich angefangen, ich dachte mir, ja komm, das macht dir vielleicht Spaß, du levelst einen Account hoch und dann verkaufst du den auf eBay und verdienst dir vielleicht ein bisschen was nebenher. Na gut, und dann ist man hängen geblieben, ne? Und dann im Studium war es bei dir ja sowas wie FIFA, ne? Nicht FIFA hier, Football Manager.
Ja, mein Studium ist eigentlich an Football Manager und Elder Scrolls Oblivion gescheitert. Und anderen Dingen, aber das sind so die Einflüsse von Videospielen. Ja, mich hat da eigentlich die Open World immer so fasziniert, weil ich darauf ziemlich stand, ne, durch Elder Scrolls, also Morrowind vor allem, oder gut, Gothic war jetzt nicht ganz so groß, aber das ist ja im Vergleich zu so einem klassischen MMO nichts von der Größe her. Und ich fand damals einfach, je offener, je größer eine offene Welt ist, desto geiler muss das Spiel eigentlich sein. Das war so ein bisschen der Reiz an WoW und sowas für mich. Aus heutiger Sicht eigentlich völliger Quatsch.
Wobei das mit diesem MMO-Zeug, das hast du ja jetzt, glaube ich, nachgeholt, so ein bisschen mit Teso und Final Fantasy.
Ja, gut, ich glaube, heute kann ich damit ein bisschen besser umgehen, als es damals möglich wäre. Und mein Final Fantasy-Abo ist inzwischen auch abgelaufen. Und da ihr nicht mitspielen wollt, habe ich es auch noch nicht verlängert.
Na, MMORPGs sind auch ein riesiger Abschnitt von meinem Leben gewesen. Ich sage ja, ich bin viel auf PC gewesen. Und ich habe so ziemlich alles, was man damals an kostenlosen MMORPGs spielen konnte, habe ich auch gespielt. Mindestens ausprobiert.
Kennst du Forstory zufällig? Das war das Einzige, das ist auch so ein gratis MMORPG, das war das Einzige, was ich damals mal kurzzeitig angefangen habe. Ist, glaube ich, ein ganz billiger WoW-Klon. Ich habe es noch nicht lange gespielt. Aber das war über Jahre mein einziger Kontakt mit MMOs.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gespielt.
Also bei diesen Gratis-Dingern, die kamen auf LAN-Partys immer auf und dann wollte irgendwer das spielen. Das war immer sehr schlimm, sehr schnell langweilig. Ich kann mich noch an eine LAN-Party erinnern, wo dann plötzlich alle angefangen haben, Silk Road zu zocken.
Mm.
Und die Leute, die halt eher für LAN-Zeug da waren, haben dann 2 Stunden Silk Road gezockt und dann gesehen, ja okay, ich mache hier zum 10. Mal die Schlachte 50 Eber-Quest und mittlerweile sind es 2000 Eber.
Ja, Silk Road war auch ein sehr, ja, das hat sich gezogen, das war Kaugummi. Das war zwar hübsch und so, aber das hat sich echt gezogen. Das habe ich auch nur eine Phase lang gespielt, da habe ich nicht wirklich viel drin gespielt. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich glaube, auch ziemlich lange drin war, weil ich da auch Freunde drin hatte, war Fly for Fun. Das war so meine erste große MMORPG-Liebe. Da war ich aber auch stark auf meinem Server. Also, du hattest ja im PvP immer so ein System, dass wenn du einfach Leute angegriffen hast, bist du ja mit einem roten Namen unterwegs gewesen. und war es PvP geflaggt und quasi der Böse mit negativen Karma. Und wir haben genau die Leute immer gejagt.
Ah, das war auch so ein eine LAN-Spiel. Und ich glaube, mein bester Kumpel zu der Zeit hat das dann auch ein bisschen länger noch gespielt, weil da auch ein paar Leute dann kennengelernt hat, aber so grundsätzlich eher an mir vorbeigegangen. Aber soll wirklich sehr geil gewesen sein.
Kann man jetzt auch wieder spielen. War ja dann eine ganze Weile auch weg, nachdem das halt dann irgendwann abgeebbt ist. Irgendwann ist es halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Und mittlerweile sind die offiziellen Server, die es damals gab, halt natürlich nicht mehr da. Und jetzt gibt's das als plattformunabhängiges Spiel. Du kannst das überall über Browser spielen. Also auch am Handy und so.
Das ist natürlich dann auch schon ein Alleinstellungsmerkmal.
Das macht das wieder attraktiv. Also ich habe schon jetzt öfter überlegt, ob ich es nochmal anfange. Aber die Frage ist halt einfach, wo kriegst du die Zeit her? Ne? Hast ja jetzt mehr Spiele und Dinge, die du tust, als damals, als du das, zumindest ich, als ich das damals gespielt habe, da hatte ich ja dann wirklich nur Schule und dann meine Computerzeit, die ich komplett in Fliff versenkt habe.
Es läuft schon fast auf dieses Standard-Meme oder die Standard-Aussage hinaus. Ja, früher hatte ich kein Geld, konnte mir keine Spiele leisten, hatte aber ganz viel Zeit und habe halt die paar Spiele gesuchtet. Und heute habe ich ziemlich viel Geld, ganz viel Spiele, aber keine Zeit, überhaupt alle zu spielen.
Mhm.
Sowas wie ja. Steam-Accounts mit, wie viel sind das, 6.000 Spiele mittlerweile?
3.300.
Ach stimmt, du warst noch bei den 3.000. Ja,
du
okay.
Brauchst noch 33.
Das ist ja okay.
Die letzten Tage, in denen ich nicht an den PC konnte, habe ich mir sehr, sehr viele Spiele auf Steam angeschaut und überlegt, ob ich die gut finde oder nicht, habe also nur gefollowt, viele auf meine Wishlist gesetzt, auch welche, wo ich mir denke, mal gucken, ob ich die wirklich kaufe. Aber es gibt so viele schöne Spiele, die ich gern spielen möchte und eigentlich darfst du nicht mehr arbeiten gehen, um das alles zu schaffen.
Ja, und auch keine Familie haben oder irgendwelche anderen sozialen Kontakte, es sei denn, sie sind online in MMOs und so weiter.
Ja, genau, online heiraten und so.
Das habe ich tatsächlich zweimal gemacht.
Ich auch, mein Kumpel.
Ich war auch so involviert zeitweise in WoW, wir hatten auch eine größere Gilde. Wir haben uns auch offline getroffen, also wir kannten uns wirklich, wir kannten uns richtig gut. Aber so aus RP-Gründen einfach mal zu heiraten und dann wirklich die Leute mitzunehmen, die man da so kennt und alles Mögliche machen, das ist schon eigentlich einfach nur eine Comedy-Veranstaltung. Vor allem organisier dann erstmal einen Priester, der dich trauen will und nicht raiden.
Ja, ich finde das alles sehr weird. Also ich bin ja ein sehr antisozialer Mensch und ich habe Elder Scrolls Online und Final Fantasy XIV auch nur mit Leuten gespielt, die ich im Real Life kenne. Das heißt Final Fantasy XIV eigentlich alleine. Das ist für mich im Prinzip ein großes Qualitätsmerkmal eines MMORPGs, wenn man es als Singleplayer spielen kann. Was bei diesen beiden hervorragend klappt.
Ja, also alles, was nach der Gilde kam, war auch im MMO-technischen Sinne immer bei mir ein reines Singleplayer oder halt mit euch spielen. Mhm. Weil, ja, das, also so richtig Kontakte knüpfen ist dann doch eher schwer, wenn man sich da nicht drauf einlassen will oder nicht aktiv sucht. Da waren mir dann andere Sachen immer wichtiger.
Ja, mittlerweile ist mir das auch wichtig, dass man als Singleplayer vorankommt und nicht immer auf eine Gruppe angewiesen ist.
Oder zumindest jetzt nicht aktiv suchen muss oder irgendwie kommunizieren muss. Das ist bei Final Fantasy ziemlich gut gelöst. Da gibt's halt so einen Groupfinder, der packt dich zusammen mit anderen Leuten und dann wird halt zu viert oder zu acht oder wie auch immer die Instanz fertig gemacht.
Ja, und
das geht schon.
Und dann komme ich nämlich mit Oldschool-WoW. Das war tatsächlich ein großer Tod für das Spiel für mich, weil es halt wirklich keine Kommunikation mehr erforderte. Es war rein ein, ja, du findest deine Gruppe, du gehst irgendwo rein, du haust alles nieder und im Prinzip nur, wenn du großen Bullshit machst, kannst du halt wirklich sterben.
Ich muss sagen, ich bin nicht von Anfang an bei WoW mit dabei gewesen. Ich habe sehr, sehr spät erst ausprobiert, wie das ist. Und wenn ich in irgendwelchen Raids und Dungeons mit rein bin, es redet keiner mit dir, du bist aber alles schuld. Also du bist das erste Mal in so einem Ding drin, du weißt überhaupt nicht, wo muss ich überhaupt lang, worauf muss ich achten, keine Ahnung. Keiner sagt mir was. Ja, dann macht halt euer Ding, ich bin da wieder raus.
Ja, das ist halt genau dann die falsche Erfahrung, weil die Gruppe einfach nicht passt. Also ich hätte es auch ewig nicht gespielt, wenn das nicht so mit der Gilde gepasst hätte, dass das halt wirklich gute Leute sind, die auch einen gerne an die Hand nehmen und am Ende nimmt man dann selber später Leute an die Hand, wenn man das denn alles drauf hat. Mhm. Also halt wirklich gemeinsam das Spiel spielen und entdecken.
Ist Gaming für euch denn eigentlich eher eine soziale Erfahrung? Wir haben jetzt über MMOs gesprochen, Mike hat vorhin schon die LAN-Partys angesprochen. Und Couch-Koop war ja zumindest, oder Couch-Anti-Koop gegeneinander, wie auch immer. Also lokaler Multiplayer halt, war ja insbesondere so früher zu Konsolenzeiten noch ein bisschen verbreiteter. Ist heute eher, naja, macht man vermutlich nicht mehr ganz so häufig. Gut, Georgia, du vielleicht in der Familie, weiß ich nicht. Aber das ist ja eigentlich eine ganz andere Erfahrung, als wenn ich mich jetzt hinsetze und mein JRPG 100 Stunden lang alleine spiele. Was macht für euch Gaming eher aus? Ist das eher das Zusammenspiel oder doch eher so die alleinige Unterhaltung?
Ich finde beides. Man hat so manchmal seine Tage, da will man einfach nur alleine für sich zocken oder es gibt irgendwelche storygetriebenen Spiele, die man für sich in seinem eigenen Tempo erkunden möchte. Und da brauche ich dann auch keine anderen Leute. Deswegen auch mittlerweile so Spiele, die ich dann spiele, wo man Multiplayer hat, da ist es mir wichtig, dass ich die auch alleine spielen kann, weil ich halt einfach in meiner Geschwindigkeit, ich lese langsam, ich lese jeden Satz, ich gucke, ob ich nirgendwo irgendwelche Infos oder ein Zettelchen oder irgendein Detail oder irgendein Loot übersehen habe. Und das braucht sehr viel Zeit. Keiner hat Bock, so lange zu warten. Und dann gibt es aber auch wieder Spiele, die möchte ich gar nicht alleine spielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Valheim denke, habe ich alleine gespielt eine Phase lang, kann man machen, hat mich aber dann auch relativ schnell wieder verloren, weil allein spielt sich das nicht so geil. Du bist dann nur noch am Farmen, um irgendein Miniteil endlich fertig zu kriegen, hält sich wahnsinnig lang auf und die Vorbereitung auf den nächsten Boss dauert so lange. Du hast auch keinen, mit dem du dich unterhalten kannst, das ist dann irgendwo öde. Und zu lokalen Multiplayern, muss ich sagen, spiele ich immer noch viel. Ich lobe mir da auch meine Wii oder was danach auch alles Mögliche kam. Bei uns war das eigentlich immer so ein bisschen was Tradition, dass wir mindestens zu Silvester unsere Freunde eingeladen haben, die dann auch bei uns übernachtet haben. Und dann haben wir die Nacht durchgezockt mit Just Dance und irgendwelchen kompetitiven, witzigen Spielen. Und das hat immer mega Spaß gemacht. Und es hat jetzt über Corona und dann später mit Familie und so ist das alles ein bisschen weniger geworden. Aber ich hoffe, dass das bald wieder auflebt.
Ich würde es tatsächlich ähnlich sehen. Also es sind halt komplett separate Erfahrungen. Lokalen Multiplayer würde ich aktuell eher wenig sehen. Könnte man auch mal wieder machen. Aber das ist halt was komplett anderes, als wenn ich Bock habe, einfach nur Singleplayer irgendwo RPG-technisch durch die Gegend zu laufen oder eine geile Story zu erfahren. Also da muss ich dann nicht irgendwie im Discord sitzen und mich mit Leuten unterhalten, weil da kommt's mir dann halt wirklich auf die Erfahrung an mit dem Spiel und einer geilen Geschichte. Ja, und MMO-technisch, also so Online-Multiplayer kaum, halt außer sowas wie Valheim oder ähnlichem, wo ich dann wirklich schon die Leute vorher kenne, bevor ich das Spiel zocke.
Ja, im Prinzip sehe ich es ja ganz genauso. Ne? Es gibt halt auch Spiele, die sich jetzt für das eine oder das andere eignen. Also für mich war halt immer, gerade in RPGs, dieser Eskapismus eine ganz wichtige Sache. Und da willst du dann auch keine anderen Leute haben, weil du willst dich ja irgendwie aus der realen Welt so ein bisschen entfernen. Wobei ich auch immer ein großer Fan von lokalem Multiplayer war. Das ist sicherlich jetzt im Alter schwieriger geworden, ne? Du hast halt nicht mehr so deine Kumpels aus der Schule oder so, mit denen du eh jeden Tag abhängst. Und ansonsten, ja, Leute haben Familie, Leute haben wenig Zeit. Es ist ja schon schwierig, eine größere Gruppe mal online zu versammeln zum Zocken. Das ist natürlich schade. Und ich habe auch sehr gute Erinnerungen an so Sachen wie FIFA, was ich ewig im lokalen Multiplayer mit einem Kumpel gespielt habe, oder Mario Kart oder Bomberman oder Micro Machines oder Streets of Rage. Das ist schon eine tolle Sache.
Sag mal, haben wir eigentlich schon mal Streets of Rage gespielt?
Boah, ich kann mich nicht erinnern, doch.
Das war mal bei uns ein Running Gag, weil wir das irgendwie 3, 4, 5 Mal, glaube ich, gespielt haben. Und jedes Mal nach dem Abend haben wir es wieder vergessen. Komplett.
Ja, frag mich warum. Naja, aber es ist doch schön, dass dieses Hobby so vielseitig ist und diese ganzen Bedürfnisse, ob man jetzt die soziale Interaktion braucht oder nicht, erfüllen kann. Wobei ich schon weird finde, wie du es gerade kurz angesprochen hast, Mike, dass manche Leute ja Singleplayer-Spiele spielen, irgendwie irgendwelche Rollenspiele, wo man eigentlich wirklich abtauchen will und dann nebenbei aber im Discord mit anderen Leuten die ganze Zeit labern. Das habe ich auch schon mal erlebt. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also diese komischen Menschen, die sich nicht komplett von der realen Welt abkapseln wollen, wenn sie zocken. Ganz merkwürdig.
Also sowas kann man mal machen, aber dann geht's halt auch nicht ums Spiel oder dann interessiert einen das Spiel eher wenig. Bei Assassin's Creed kann ich mir das gut vorstellen. Aber ich glaube, dazu kommen wir später noch mal. Aber ansonsten ist es halt gerade bei RPGs geile Story. Ich möchte bitte den Text verstehen. Da kann ich nicht mal nebenbei Streams gucken oder ähnliches, weil ich möchte wissen, was da passiert.
Okay, das mildert das Ganze jetzt schon ab. Ich hab mir schon gedacht, so, boah, hartes Urteil. Weil wenn ich ja irgendein Singleplayer spiele und das aber streame, dann unterhalte ich mich ja parallel auch mit dem Chat. Aber da kann ich natürlich dann selber bestimmen, gucke ich gerade auf den Chat oder gucke ich, was im Spiel abgeht. Und wenn es gerade spannend ist oder ich irgendwas lesen muss, dann ist das halt so ein, ja, sorry Chat, ihr wisst, ich muss mir jetzt mal da die Story angucken. Und dann kriege ich ja 100% immer noch vom Spiel mit.
Was du gerade sagtest, Mike, fand ich auch interessant, dass du nebenbei keine Streams gucken kannst. Da habe ich bei mir gemerkt, da ich während der Corona-Zeit meine Filmleidenschaft wieder erweckt habe und ja eigentlich wahnsinnig viele Filme gucke, dass ich dann auch meinen Spielegeschmack dem ein bisschen angepasst hat. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich nicht nur ultra tolle Filme gucke und genau weiß, dass manches halt auch einfach Durchschnitt oder schlecht ist, dann will ich auf dem zweiten Bildschirm zumindest irgendwas zum Zocken haben. Da hat sich dann meine Spieleauswahl ein bisschen mehr in Richtung rundenbasierten Kram bewegt, weil ich mich da halt trotzdem primär auf den Film fokussieren kann, aber dann, wenn es irgendwie langweilig ist, halt einfach nebenbei eine Runde machen kann in, keine Ahnung, Civilization oder Slay the Spire oder so.
Ja, also man muss halt das Spiel quasi auch im Aspekt des kann ich nebenbei was machen mit betrachten. Ne?
Ja, oder kann das Spiel an sich nebenbei laufen? Das könnte jetzt ja, also die meisten könnten das vermutlich nicht. Sowas wie Assassin's Creed kannst du ja nicht, naja, kannst du schon, kannst du auf Pause machen und dann, wenn der Film langweilig ist, kurz eine Minute spielen, aber das bringt ja nichts.
Ja, eine Minute ist halt ein bisschen wenig, aber ich finde grundsätzlich Spiele, die man pausieren kann, das ist so ein Ding, würde ich immer bevorzugen.
Nun geht das natürlich bei den meisten Online- oder Koop-Spielen dann nicht mehr.
Ja gut, wenn du im Koop irgendwas spielst und dann am besten noch im Discord bist, dann ist eh, glaube ich, eher schlecht, nebenbei noch großartig was zu gucken. Also wenn du zumindest das Bedürfnis hast, davon was mitzubekommen.
Naja, doch, du zockst in der Regel, redest mit den Leuten, guckst nebenbei einen Film, kochst und machst die Wäsche. Das ist so der Standard, finde ich. Alles darunter, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Und auf deinem Schoß sitzt dein Kind, was getröstet werden will.
Genau, oder deine 70 Katzen.
Ich habe noch einen Schoß, wie willst du da 70 Katzen unterbringen?
Katzen stapeln? Katriss? Es gibt sogar ein Puzzlespiel mit Katzen so in Tetris-Form. Das sah eigentlich immer sehr interessant aus. Puzzlespiele übrigens auch eine sehr geniale Sache für sowas. Da kann man auch nebenbei gerne in Stream gucken.
Was sind denn so grundsätzlich eure Lieblingsgenres?
Es ist sehr viel Varietät drin. Deshalb könnte ich eher sagen, was ich nicht spiele oder was ich wenig spiele. Das sind Shooter, also allgemein Shooter sind eher nicht so meins, insbesondere die AAA-Shooter. Ich brauche kein 100. Battlefield, ich brauche das alles nicht, hier Call of Duty. Das ist für mich keine Erfahrung, die mich irgendwie bereichert. Sicher mal PUBG irgendwie ein paar Runden, aber ich glaube, das ist auch das Highlight in den Shootern. Also grundsätzlich geht's mir sehr oft bei solchen Spielen darum, ich möchte etwas Neues erleben oder ich möchte etwas erleben, was halt mir zumindest neu ist. Und da zum Beispiel ist Assassin's Creed AAA super gemachte Spiele, grafisch immer top. Aber seit dem, ich glaube, 5. Teil oder so, also seitdem quasi die eigentlich ursprüngliche Story aufgehört hat, reicht es mir eingespielt zu haben, weil der Rest ist immer nur more of the same. Also ich brauche kein griechisches und ein römisches und ein Valhalla. Bei Ubisoft kannst du Bullshit-Bingo mit Game-Tropes spielen. Und ich würde alle Karten darauf setzen, dass Motivation durch totes Familienmitglied innerhalb der ersten 10 Minuten auftaucht. Es ist wirklich schlimm. Und wenn man mal so ein bisschen darauf geachtet hat, was da eigentlich für Bullshit passiert, gerade im Storytelling, bei Ubisoft ist halt wirklich einfach nur erwürfelt, welches Familienmitglied stirbt heute? Oh, okay. Und das ist dann auch keine emotionale Bindung für mich. Also es interessiert mich doch nicht, ob der random Charakter, der vor 10 Minuten vorgestellt wurde, jetzt stirbt. Oh, ich muss eine große Reise machen, weil er ist ja gestorben und ich muss ihn rächen. Ich habe keine Verbindung zu diesem Charakter aufgebaut. Und man kann Bindungen zu Charakteren aufbauen und auch gut und mit wenig. Bestes Beispiel ist da Rakuen zum Beispiel. Ich habe geheult, richtig, richtig lang und oft geheult. Und das war halt auch nur ein kleines Indie-Spiel, was aber alles im Storytelling richtig gemacht hat. Und sowas erwarte ich nicht ansatzweise bei Ubisoft.
Ich glaube, für die Aussage mit dem Familienmitglied werden nicht die ganzen Last of Us-Fans jetzt verteufeln. Denn streng genommen passiert da auch nichts anderes.
Ja.
Aber bei Last of Us ist es auch traurig.
Aber du hast doch eigentlich auch keine Bindung.
Ich musste trotzdem heulen. Ich musste jedes Mal heulen bei der Situation.
Ich habe es halt nie gespielt, aber ich glaube, das passiert ja sehr schnell. Also ich habe sogar gespielt. Ich habe die erste halbe Stunde von Last of Us mal gespielt und ich glaube, da ist das ja dann schon so weit. Das ist ja nicht lang, diese ganze Sequenz.
Das ist nicht lang. Das ist ja quasi direkt nach dem Intro gefühlt, beziehungsweise Prolog. Ja. Das ist ja wirklich nicht lang, aber trotzdem, ich weiß einfach, dass das passieren wird und dann spiele ich das und dann passiert das und dann heule ich doch wieder. Also
an genau dieser Stelle muss ich ganz leicht zurückrudern. Wie gesagt, Assassin's Creed ist halt das Schlimmste aus meiner Sicht. Bei The Last of Us, das, was ich da gesehen habe, auch im Intro. Ich will nicht sagen, dass ich da irgendwie emotional wurde, so schlimm war es nicht, aber es war schon ein wesentlich besseres Motivation durch totes Familienmitglied. Weil da hast du wenigstens ganz kurz so ein bisschen Bindung bekommen, die halt wirklich, die hat man gespürt. Aber das war's dann auch schon. Danach beginnt's mit Trope-Firing.
Ja, es funktioniert in der Serie besser, meines Erachtens.
Ah, da hast du auch mehr Zeit, die Leute mitzunehmen, ne? Das.
Naja, die erste Episode von, ja, oder obwohl, ich glaube, die ist schon ein bisschen länger, also länger als eine halbe Stunde zumindest. Ja, Mike, kannst du noch Lieblingsspiele, wenn man dich jetzt festnageln müsste, nennen?
Ja, also ich glaube, wenn man mich festnageln muss oder will, dann würde ich bei einem aufgrund der Spielzeit danach gehen, was mich halt doch shootertechnisch ziemlich begeistert hat. Und das war Payday 2.
Naja, Shooter, ich meine.
Es ist halt kein kompetitiver Shooter. Das ist halt so auch das Ding. Es ist halt mehr PvE. Man spielt gegen die KI und das finde ich sehr schön und hatte da auch sehr viel Spaß mit. Ansonsten zählt Lamulana zu meinen All-Time-Favorites. Das ist zum einen halt Metroidvania, hat mich total da reingezogen in diese ganze Metroidvania-Bubble. Und es ist halt nicht so, ja, so Jump-and-Run-Skill-lastig. Da sind halt die Puzzles so richtig schön im Vordergrund und eine richtig schöne Story. Und Dark Souls. Dark Souls wegen Environmental Storytelling. Schön knackig, aber gut durchspielbar. Aber im Gegenzug dazu kann ich auch noch gleich sagen, Elden Ring, tut mir leid, Leute, aber das ist eine richtig große Open World, die leer ist und scheiße.
Ja, aber das Gameplay ist gut.
Welche Welt würdest du sagen, ist leerer? Elden Ring oder Zelda?
Elden Ring.
Oh, fiese Frage. Andererseits, wenn du über Breath of the Wild sprichst.
Ja, ja, ich meine tatsächlich mitgehen. Breath of the Wild. Müssen ja beides Open-World-Spiele sein.
Na, ich meine, so Ocarina of Time wurde auch schon ein bisschen zu Open-World gezogen oder reingezählt.
Ja, gut, aber kannst du mal die Größe vergleichen. Also es ist ja aus heutiger Sicht schockierend, wie klein Ocarina of Time eigentlich ist.
Ja, aber da kommt auch wieder genau dieses, was ich Elden Ring und den ganzen Assassin's Creed und so diesen großen Open-World-Titeln vorwerfe. Es sieht wunderbar aus, ja, aber die Welt an sich ist halt leer und lebt nicht. Und wenn du irgendwie so dieses typische Open-World-mäßige hast, was eigentlich geil ist, du guckst irgendwo hin, wo du nicht hingucken sollst. Du gehst in alle möglichen Ecken und du findest was. Und das ist genau der Knackpunkt, den ich bei Elden Ring sehe. Du findest so 99% Schrott, den du eh nicht benutzen willst.
Na, des einen Menschen Schrott ist des anderen Schatzes, ne? Also, wer weiß.
Du bist nur zu anspruchsvoll, Mike.
Zu nörgelig.
Ja, tut mir leid.
Ja, ich würde erstmal deine Wahl jetzt nicht unkommentiert lassen, denn ich sehe da einige Dinge ganz anders. Lamulana zum Beispiel habe ich aufgegeben, weil ich das Plattforming einfach zu hart finde. Also ich finde das schon ziemlich Plattforming-lastig. Aber gut, die Rätsel wären mir auch zu hoch, insofern, ja. Und das Environmental Storytelling bei Dark Souls, oh, also ich finde das richtig, richtig merkwürdig. Ich finde, da wird keine wirkliche Geschichte erzählt und Dark Souls und From Software Spiele spiele ich eigentlich nur wegen dem Gameplay und bin zu schlecht, deswegen spiele ich sie sehr selten, außer Elden Ring so ein bisschen. Ansonsten, was mich angeht, also genremäßig auf jeden Fall Rollenspiele, sowohl westliche Rollenspiele, Paradebeispiel sicherlich Elder Scrolls, aber auch JRPGs, Paradebeispiel natürlich Final Fantasy oder auch Trails of Cold Steel, eine ganz, ganz hervorragende Reihe. Dann rundenbasierte Strategie oder Turn-Based Tactics, was ein bisschen unfair ist, weil das ein unfassbar weiter Begriff ist. Da fällt ja so gesehen einiges rein von Civilization über XCOM, ja, bis zu so Roguelite-Deckbuilding-Spielen. Also ja, Slay the Spire, sagen wir es so. Und ansonsten Plattformer, weil Plattformer sind zu der Zeit, als ich mit dem Zocken angefangen habe, und ihr ja auch, eigentlich so das Standard-Genre gewesen, so wie es später dann Shooter waren. Und ich finde, da wird bis heute immer noch sehr gutes Zeug gemacht, gerade im Indie-Bereich. Und auf Spiele bezogen würde ich da nennen, als All-Time-Favorites, auf jeden Fall Sonic 2 auf dem Mega Drive und Streets of Rage 2 auf derselben Konsole, Super Mario World auf jeden Fall auch, Ocarina of Time, was wir gerade schon genannt haben, Final Fantasy 6 und 7. Und was aktuelleres Zeug angeht, XCOM 2, Slay the Spire, ja, und die Football-Manager-Reihe, weil ich halt Fußballfan bin und Management-Spiele eigentlich auch ganz gerne mag. Ich habe jetzt garantiert sau viele wichtige Sachen vergessen.
Ja, aber das ist ja eigentlich der Kern dabei, wenn man sich festlegen will auf irgendwelche Lieblinge, ne? Mm.
Das stimmt. Gothic. Ich wollte auf jeden Fall noch Gothic erwähnen, und zwar Gothic 2 und Gothic 3. Und da bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der Gothic 3 als eins seiner Lieblingsspiele ansieht.
Ja, schlimm war es nicht. Nur halt am Anfang und ungepatcht.
Ich habe es mir damals frisch am Release-Tag, glaube ich, gegeben, ungepatcht. Es war ein Genuss. Spielstandladen dauerte 5 Minuten. Ein Wildschwein hatte ich in 2 Sekunden getötet. Und von Abstürzen brauchen wir gar nicht erst reden.
Und ja, also die Frage nach Lieblingsspielen und Lieblingsgenres beziehungsweise Lieblings-irgendwas ist immer fies, weil man dann so viele Titel, so viele Dinge, die einem einfallen, man weiß gar nicht, wofür man sich entscheiden soll. Also ich könnte mich auch nicht auf 3 Spiele festlegen. Ich finde so viele Spiele schön. Zum Beispiel, wenn ich so nachdenke, so in der Vergangenheit, so weiter weg Vergangenheit, nicht letzte Woche, was ich gerne gespielt habe, was ich auch häufig und immer wieder angefasst habe, das sind Sachen wie Tomb Raider 3, eins der ersten Spiele, die ich komplett, also so komplett durchgespielt habe. World of Goo kennt wahrscheinlich nicht mal jeder.
Oh, das ist herrlich. Das habe ich sogar damals meiner Nichte für die Wii geschenkt, weil ich es so geil fand, damit ich es dann zocken kann.
Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die das nicht kannten. Ja, und ansonsten sehr, sehr schwierig, was ich dann noch alles nennen möchte. Wie gesagt, also Rayman, Hoodlum Havoc, mein Lieblingsteil von der Reihe. Oh, was habe ich denn aktuell derzeit für Spiele? Ich weiß es gar nicht so genau, aber ich habe auch gemerkt, die meisten Spiele, die ich toll finde, die aktuell so rauskommen, sind überwiegend Indie-Spiele. Die ganzen großen Titel, die immer angeteasert werden und boah, jetzt kommt der neue Teil von oder das und das Studio bringt jetzt Titel XY, haben mich irgendwie nicht wirklich an. Wenn ich so gucke, was ich mir viel gewishlistet habe, sind es gerade so die Indie-Sachen, die dann in Richtung Puzzle-Games und so kleinere Story-Spiele, Sachen, wo man nachdenken muss oder wo man einfach nur vor sich hinbaut. Das sind tatsächlich so die Sachen, die mich derzeit interessieren.
Also bei Indie gehe ich auf jeden Fall mit. Das geht mir eigentlich ganz genauso. AAA informiere ich mich schon gar nicht mehr, weil ich weiß, dass ich niemals ernsthaft COD oder sowas spielen würde. Oder sowas wie Uncharted. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Was AAA angeht, bin ich vielleicht bei ein paar Franchises, die ich halt schon jahrelang gut finde. Final Fantasy würde mir da einfallen. Und dann vielleicht so vereinzelte Sachen. Doom wäre da eins gewesen, weil ich das bin zwar auch kein Shooter-Fan, aber Doom hat schon was Besonderes an sich. Es hat nicht so eine Pseudo-Story, die noch erzählt wird wie in COD, sondern es ist einfach nur richtig geiles Gameplay.
Und gute Musik.
Und auf jeden Fall gute Musik, was zusammen mit dem Gameplay fast schon hypnotisch ist. Also das ist ganz großartig. Ja, und vielleicht sowas wie Elden Ring, was halt gehypt wird und meines Erachtens durchaus auch zu Recht. Aber so diese Stangenware, boah, da bin ich auch raus.
Ja, more of the same braucht halt keiner, ne? Das hat sich eigentlich erledigt.
Ja, es kommt drauf an. Also auch im Indie-Bereich ich sag mal, sowas wie Slay the Spire 2 würde ich liebend gerne nehmen. Das kann meinetwegen identisch sein mit dem ersten Teil. Hauptsache, ich kann die ganzen Achievements nochmal neu holen in weiteren 2000 Stunden Spielzeit.
Aber hast du nicht auf der Switch extra das, damit du da Achievements bekommen kannst?
Ja, auf Switch gibt's ja keine Achievements.
Gibt's da nicht auch Switch-Pimmelpunkte?
Nee. Nintendo hat sowas nicht nötig.
Nee, aber um auch noch was dazu zu sagen, ich bin da voll dabei. Also Indie, super Sache. Die ganzen AAA-Spiele, ja, braucht halt eher keiner oder kaum jemand. Und ich habe auch gerade noch mal in meine Steam-Bibliothek geguckt und nach Zeit sortiert. Bin ich nämlich bei dem Punkt von dir, Georgia, mit Gehirn anstrengen.
Ja, so Denkspiele.
Ja, also bei mir ist das der beste Favorite, den ich auch immer wieder auspacke, Oxygen Not Included. Einfach nur richtig geniale Physiksimulation quasi mit Aufbau- und Survival-Elementen. Und oh mein Gott, ich hab Bock, noch mal 500 Stunden da rein zu investieren.
Dann würde ich die etwas stumpfere Variante für Leute, die keine Ahnung von Physik haben, empfehlen. Das wäre dann aus meiner Sicht RimWorld. Da habe ich in letzter Zeit hunderte Stunden mit verbracht.
Aber man merkt halt, glaube ich, so im Konsens von uns, also das Hirn darf entweder nicht komplett aus sein oder es soll komplett aus sein. Und dann wird was nebenbei gemacht. So, das sind so die groben Kategorien. Dieses ein bisschen Hirn ist eher so wenig, ne? Oh, oder wo ich das sehe, Factorio, auch eine sehr honorable Mention. Sehr viel Hirn benutzen und kann man pausieren.
Fände ich besser, wenn es rundenbasiert wäre. Also ich habe es mehrfach angefangen, aber irgendwie finde ich nicht so richtig rein. Keine Ahnung, ob das rundenbasiert funktionieren würde.
Nee, ich glaube nicht. Also man muss da wirklich den Anfang überstehen, quasi die ersten Angriffe der Insekten und dann geht's auch wieder komplett, weil dann ist dir das alles egal. Da wäre vielleicht Satisfactory eine Alternative. Ist auch sehr gut gemacht und deine Basis wird halt nicht angegriffen aktiv.
Das könnte uns direkt zum nächsten Punkt bringen, denn Satisfactory hat mich immer ein bisschen abgeschreckt, weil ich dazu committed bin, weil es halt 3D ist und First Person. Und das heißt für mich, ich muss mit Maus und Tastatur spielen. Und irgendwie schließt das für mich aus, dass ich nebenbei irgendwas machen kann. Aber für mich ist das auch ein Spiel, was eigentlich prädestiniert dafür ist, nebenbei irgendwas zu machen. Das ist kein Spiel, auf das ich 100% den Fokus setzen möchte. So von meiner Vorstellung her, ohne es jemals gespielt zu haben.
Ja, also ich glaube, Satisfactory kannst du auch mit Controller ganz gut spielen, aber
irgendwie ist da eine Sperre in meinem Gehirn. Ich kann First-Person-Spiele nicht mit Controller spielen. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich keine Konsolen benutzt habe, außer Nintendo-Konsolen, da habe ich selten First-Person-Spiele gespielt, seit das so ein Ding wurde. Auf dem N64 sind wahrscheinlich die letzten Konsolenshooter, die ich gespielt habe, Turok und so.
Das gute alte Turok.
Ja, schön, auch zensiert damals. Bei Third-Person-Spielen hingegen geht das wieder. Beziehungsweise da würde ich fast schon sagen, ist der Controller die favorisierte Variante. Außer wenn man irgendwie präzise schießen muss. Bei sowas wie GTA oder Sleeping Dogs musste ich auch immer schön wechseln. In Schusssequenzen dann schnell die Hände auf Maus und Tastatur. Aber ganz grundsätzlich, obwohl ich halt seit vielen, vielen Jahren fast ausschließlich auf dem PC unterwegs bin, ist bei mir, bei Spielen, die sich jetzt nicht nur mit der Maus bedienen lassen, eigentlich der Controller meine bevorzugte Eingabemethode. Wie geht es euch dabei?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, hauptsächlich bin ich mit Maus und Tastatur unterwegs, auch weil ich irgendwie finde, mit der Maus treffe ich eher etwas. Habe ich das Gefühl, damit kann ich präziser sein. Aber ich spiele auch gerne bewusst Spiele mit Controller, wenn ich mich halt einfach mal zurücklehnen möchte oder ähnliches. Das liegt bei mir auch viel mit an der Haltung. Das ist halt dieses sich zurücklehnen, den Stuhl fallen lassen, rumgammeln, da wie so ein Tropf im Stuhl hängen. Das kannst du nicht wirklich machen, wenn du mit Maus und Tastatur spielst. Das ist dann sehr, sehr unbequem. Da setze ich mich dann schon vernünftig bei hin. Und dann passt das auch mit meiner mentalen Einstellung eigentlich ganz so gut zusammen. Weil wenn ich mich zurücklehnen und einfach nur im Stuhl vor mich hingammeln und irgendwas zum Kopf abschalten spielen möchte, dann sind das meistens auch Spiele, die sich mit dem Controller gut spielen lassen. Das könnte zum Beispiel Diablo 3 sein, das lässt sich gut mit dem Controller spielen. Groß nachdenken muss ich dann nicht. Das kann man immer wieder mal gerade eben casual zwischendurch anwerfen. Ja.
Ich bin gerade echt ein bisschen überrascht, dass man Diablo 3 ordentlich mit Controller spielen kann. Also ich habe es nie gespielt, aber
Oh ja.
Andererseits habe ich Final Fantasy 14 ausschließlich mit Controller gespielt. Wofür Mike mich jetzt wahrscheinlich beschimpfen wird.
Whatever floats your boat.
Okay.
Nee, also bei mir ist es relativ genreabhängig. Ich zocke, wenn es geht, gerne mit dem Controller, aber so gewisse Genres, Ego-Perspektiven-Shooter gehen gar nicht mit dem Controller. Der einzige, irgendwas mit Shooter ansetzen, aber ich zocke auch sehr viel einfach mit Maus und Tastatur, gerade rundenbasierte Sachen, da kannst du theoretisch, also Slay the Spire ist ein gutes Beispiel. Das kann man mit Controller spielen. Ich hab's auf der Switch, ich hab's auf dem PC. Ich würde es immer auf dem PC zocken und dann auch nur mit Maus. Niemals mit Controller, weil sich das einfach falsch anfühlt.
Ja gut, wenn man etwas nur mit Maus steuern kann, würde ich es schon als die entspannteste Variante ansehen. Also ich würde keinen Grund sehen, Slay the Spire auf dem PC jemals mit Controller zu spielen.
Es ist halt einfach ein geniales Gefühl, eine Hand frei zu haben und den Lack zu pürieren, ne?
Genau. Bei Slay the Spire habe ich allerdings gemerkt, dass es auf der Switch sich über ein Touchscreen sehr gut macht. Und das ist ja auch etwas. Ne? Es gibt ja nun nicht nur die Auswahl zwischen Maus, Controller, Tastatur, sondern auch neuartige Steuerungsmethoden. Aktuell bei der Switch wäre es halt der Touchscreen, dann Bewegungssteuerung durch die Wii natürlich besonders popularisiert. Und ich glaube, diese Konsole von Sony, wie auch immer sie heißt, hat das auch. Wie steht ihr denn dazu? Ist das eine unnötige Spielerei oder kann das wirklich einen Sinn haben? Und habt ihr vielleicht noch andere Beispiele dafür?
Das ist ein verdammt guter Punkt, weil gerade bei Zelda oder Breath of the Wild, ich habe mir eigentlich die Switch nur dafür geholt und das ist auch das einzige Spiel, was ich wirklich lange auf diesem Ding gespielt habe. Aber da fand ich zum Beispiel die Bewegungssteuerung perfekt, weil du halt damit wirklich zielen konntest. Ich kann mich dran erinnern, ich saß noch in meiner alten Wohnung, hab mir ein bisschen Platz freigeräumt, weil das halt wirklich eine kleine Wohnung war, hab mich auf meinen Drehstuhl gesetzt und hab dann wirklich drehend Breath of the Wild gezockt, einfach weil es so gut war. Und es hat sich quasi wirklich angefühlt wie, ich kann gezielt mit dem Bogen schießen. Das ist nicht so ein Krampf wie damals auf dem N64, sondern wirklich grob zielen und dann mit der Feinjustierung, mit der Bewegungssteuerung richtig genau zielen. Das ist richtig gut.
Das war auf der Wii schon sehr gut mit Twilight Princess und Skyward Sword. Das ist wirklich ein krasser Vorteil davon, so präzises Ziel.
Stimmt, Twilight Princess war da auch wirklich sehr genial.
Andererseits hast du dann aber auch wieder so Sachen wie, du machst deine Drehattacke. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Breath of the Wild ist, ich habe es ewig nicht gespielt. Aber auf der Wii war es zum Beispiel so, du machst deine Drehattacke, indem du die Wiimote schüttelst. So.
Ja.
Das ist am Anfang vielleicht cool, ne? Ist so ein bisschen Novelty, gerade weil Bewegungssteuerung damals zumindest neu war. Aber das geht nach kurzer Zeit doch schon ziemlich auf den Sack. Und irgendwann schüttelst du nicht mehr ordentlich. Du evaluierst quasi, wie stark du dein Handgelenk jetzt lässig bewegen musst, damit er diese verdammte Drehattacke registriert. Das ist dann schon eher eine Spielerei und wenn man es nicht ausschalten kann auf eine traditionellere Steuerung, vielleicht sogar eher ein Kritikpunkt an sowas, meines Erachtens.
Ja, da würde ich tatsächlich sagen, also bei der Wii-Generation damals, das hat doch den Vorteil gehabt, du hast dann für Mario Party Dosenschütteln geübt, damit dich deine ganze Verwandtschaft angucken kann und sich fragt, warum kann der so gut Dosen schütteln?
Ja, Mensch, wo hat er diese Handbewegung gelernt?
Aber was solche Steuerungsansätze angeht, kann ich mich auch noch daran erinnern, damals war das auf dem Nintendo DS dieses Zelda-Spiel mit dem Schiff. Nicht Wind Waker.
Na, entweder Phantom Hourglass.
Genau.
Okay.
Ja, Phantom Hourglass. Nee, auf jeden Fall. Dort gibt es auch Steuerungselement. Ja, mache Geräusche quasi. Am Anfang war das wirklich noch so ein bisschen so, ja, okay, dann schrei ich mal ganz kurz ins Mikro. Und nach sehr kurzer Zeit hat sich halt auch schon etabliert, nee, ich puste mal kurz ins Mikro rein. Also da hat sich die Steuerungsmechanik quasi erledigt.
Die gibt's auch noch in irgendwelchen anderen Spielen, hat man dann auch immer so ein, kann man sich auch ein bisschen dämlich vor, wenn man das gemacht hat. Also ich kam mir definitiv dämlich vor, wenn ich dann in irgendeinem Spiel da hing und musste da irgendwo ins Mikro pusten, damit irgendwas getriggert wird. Also das hätte ich mir wirklich sparen können.
Ja, vor allem mach das mal, wenn du gerade beim Bund bist und mit drei anderen Leuten auf Stube und du zocken willst. Da kannst du nicht die ganze Zeit random einfach durch die Gegend brüllen.
Wird man beim Bund nicht sofort erschlagen, wenn man irgendwie es wagt, Nintendo-Spiele zu spielen oder überhaupt zu zocken?
Nö.
Ja, also doch, also du musst schon irgendwas spielen, wo Köpfe abgeschnitten werden oder irgendwelche Kriegsverbrechen drin vorkommen. Sonst darfst du da nicht existieren.
Ich überlege gerade, was ich jetzt zuletzt vielleicht ausprobiert habe mit Touch-Funktion. Mir fällt gerade nicht ein, was ich zuletzt gespielt habe, wo das von Interesse gewesen wäre. Aber grundsätzlich finde ich das eine nice Sache. Es gibt viele Spiele, die mir jetzt nicht einfallen, ich aber schon gespielt habe, wo die Touch-Funktion teilweise nicer war, zumindest auf der Switch, als die Sticks zu bewegen. Ich denke gerade auch bei so Point-and-Click-Adventures einfach auf dem Bild rumpatschen. Da gibt es ja eigentlich nichts Intuitiveres als das.
Ja, und das ist wahrscheinlich die beste Art und Weise, eine Maus zu imitieren. Also, weil diese Spiele ursprünglich halt für Maussteuerung ausgelegt waren. Und es ist sogar noch, ja, wie du sagst, noch ein Stück intuitiver als eine Maus eigentlich.
Nur das Hovern, das funktioniert natürlich nicht.
Ja.
Das kenne ich aus der Webentwicklung. Mach keine Tooltips, mach keine Hover-Effekte. Wir wollen auch mobil-device-tauglich sein. Aber ja, genau da taucht das nämlich dann auch auf, ne? Touch-Steuerung und so weiter. Und da würde ich einfach mal so random die Frage reinwerfen, sind Handy-Gamer echte Gamer?
Ja, man muss die Frage im Zeitkontext sehen. Also damals, als die ganzen Handy-Games kamen, hätte ich gesagt, nein, definitiv keine Gamer. Das waren ja alles nur so Billo-Spiele, die du heutzutage von irgendwelchen kostenlosen Seiten mit tausendfach Werbung oder Facebook-Spielen kennst.
Dafür gibt es einen Begriff, Ultra-Casual-Games.
Oh Gott, okay. Also Ultra-Casual heißt eigentlich, ich gehe kacken und spiele das dann.
Richtig.
Ist aber shitty. Aber mittlerweile sind Handy-Games schon so weit, beziehungsweise Mobile-Games, was ja teilweise auch einfach nur die Übersetzung von Spielen vom PC und Co., die auf Mobile umgemünzt wurden und sich dann nichts geben. Und da finde ich mittlerweile, doch kann man durchgehen lassen. Also ich habe auch schon mit dem Handy im Bett Fortnite gespielt.
Ich finde grundsätzlich den Begriff Gamer einfach komplett beschissen. Und ich würde mich auch nie als Gamer bezeichnen, was auch damit zusammenhängt, was bei dieser, ja, möchte man Subkultur nennen, tun wir es mal, was da so mitschwingt. In diversesten Bereichen können wir nochmal separat drüber reden. Aber ja, wer definiert, was ein Gamer ist? Also wenn ich jetzt auf den klischeehaften 20-Jährigen zugehe, dann wird der mich nicht als Gamer ansehen, weil ich kein Call of Duty spiele und keine MOBAs oder was auch immer. So, obwohl ich mehr Gaming-Erfahrung habe als der Lebensjahre. Insofern weiß ich nicht. Also, wenn ein Gamer jemand ist, der Video- oder Computerspiele spielt, dann ist ein Handy-Gamer oder, keine Ahnung, die Oma, die Candy Crush spielt, ja, ist dann auch ein Gamer. Meine Oma ist eine Gamerin. Die spielt Hidden Object Games, also so Wimmelbildspiele.
Es fordert die Leute dann aber auch definitiv, also rein theoretisch, wenn man das in den Kontext setzt, sind die Leute auch mit Candy Crush oder Wimmelbild spielen Gamer, weil alles dem jeweiligen Level des Nutzers nach, ne?
Also ich gehe da auch vollkommen bei euch mit. Bis auf ganz große Ausnahmen ist alles, was an zockbarem Material spielbar ist. Von mir aus kann man sich da als Gamer bezeichnen, ist mir auch vollkommen Latte. Und gerade, weil du ja Tobias Subkultur ansprichst, ja, es ist halt keine Subkultur mehr, ne? Es ist
Mainstream.
Wer hat noch nie ein Spiel angefasst, der werfe den ersten Controller?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, heutzutage, in welcher Altersklasse kann man solche Leute noch erwarten? Vielleicht in unserer Altersklasse höchstens Leute, die sich betont reif geben wollen. Ich könnte mir vorstellen, so Philipp Amthor würde sagen, er hat noch nie ein Videospiel angefasst. So die Art von Mensch.
Nein, der ist doch voll der Zocker.
Ah, stimmt, ja, schlechtes Beispiel.
Ja, ich wollte gerade sagen, der behauptet ja, er wäre so ein geiler, so ein krasser, moderner, hipper Gamer.
Okay, schlechtes Beispiel. Aber wenn die CDU nicht gerade den Bedarf hätte, sich bei jungen Leuten einzuschleimen, dann würde er genau das Gegenteil behaupten. Oh. Ja, aber ansonsten, klar, ne, ich glaube, das ist vollkommen normal, dass ich meine, wie lange sind Videospiele verbreitet? Halt mindestens seit den frühen 90ern, eigentlich seit den 80ern. Da wirst du halt die wenigsten finden, die noch gar keinen Kontakt damit hatten. Und jeder, der irgendwie mal Kontakt damit hatte, ist nach meiner Definition ein Gamer. Insofern, tja.
Ja.
Bezüglich der Steuerungsmethoden und innovativer Steuerungsmethoden kommt man heutzutage wahrscheinlich auch an Virtual Reality nicht vorbei. Was ja, naja, nicht nur eine andere Art der Präsentation ist über eine Brille, sondern eben auch die Steuerung ist ja nicht immer, aber doch in der Regel auch eine ganz eigene Art und Weise, wie man so ein Spiel dann kontrolliert. Wie sind da so eure Erfahrungen und Meinungen dazu? Ist das vielleicht mehr als eine Spielerei? Ist das potenziell die Zukunft des Gamings?
Es ist Sucht. Ich weiß nicht, aber VR ist bei mir so der Auslöser von Sucht. Ich besitze selber keine VR-Geschichten, würde ich aber, eventuell werde ich auch bald. Mein Problem ist, wenn ich einmal eine VR-Brille aufhab, dann ziehe ich die auch unter ein paar Stunden nicht mehr wieder aus. Und am nächsten Tag bereue ich es, weil ich unglaublich starke Nackenschmerzen habe und Kopfschmerzen, weil es schön hochzieht. Mehrere Stunden ohne Pause, die merkst du.
Also, wenn du auch nur ein bisschen bewegungsempfindlich bist, dann kann ich dir Spiele empfehlen, bei denen du nach einer halben Stunde Kopfschmerzen kriegst und die Brille garantiert absetzt, wenn das dein Ziel ist. Das wäre dann so das Ende einer Session.
Nee, ich will ja auch Spaß dabei haben und nicht kotzen.
Ach so, okay.
Aber an welche Spiele dachtest du?
Ganz besonders schlimm war ein, wie nennt man, Second Slash, ich weiß nicht, oder First-Person-Rollenspielmäßiges Actionspiel namens Carnage Chronicles. Das ist das einzige VR-Spiel, bei dem mir wirklich schlecht geworden ist und ich mehrere Stunden lang Kopfschmerzen hatte.
Okay, dann werde ich das meiden.
Das hatte vermutlich auch so smoothe Bewegungssteuerung, oder? Also nicht den Teleport.
Ja, konnte man einstellen. Wobei ich mit den smoothen Einstellungen in anderen Spielen so halbwegs klarkomme. Aber da ging es halt überhaupt nicht.
Gerade die smoothen Bewegungssteuerungen, die finde ich an sich sehr genial. Muss allerdings auch sagen, ich muss mich echt dran gewöhnen. Also das dauert so seine Viertelstunde. Arizona Sunshine ist da so das beste Beispiel. Da bin ich durch den Raum getorkelt und ich habe es gemerkt. Aber es war am Ende sehr geil. Und das absolut Beste, finde ich immer noch, sind solche ja Rhythmus-, Musik-, irgendwas-Spiele in der Richtung. Beat Saber, absolut genial, wenn das nicht so kompliziert wäre mit den ganzen Einstellungen und Mods. Und da fand ich zum Beispiel sehr genial im Gegensatz Box-VR, was halt eher so auf Sport ausgelegt ist und auch so mit Fitness-Tracking und so weiter. Einfach eigene Musik reinladen und in der Mittagspause, das habe ich ganz gerne tatsächlich im Homeoffice am Anfang gerne gemacht. Tja, einfach mal so eine halbe Stunde boxen und dann hasst man auch seine Arbeitskollegen nicht mehr ganz so sehr, wie man sonst sie hassen würde.
Aber so traditionellere Spiele, also Box-VR ist dann ja schon, und auch Beat Saber ist ja, naja, Beat Saber geht's gerade so, aber das ist ja schon irgendwie was Spezielles. Box-VR ist letztlich ein Workout, so, keine Ahnung, Aerobic.
Ich sehe das komplett als Spiel.
Ja, also ich habe Box-VR, glaube ich, auch gespielt. Ich sehe das als reinen Sport. Das ist für mich dann gar kein Gaming mehr. Wer Box-VR spielt, ist kein Gamer. So, jetzt habe ich es gesagt.
Gatekeeper, raus mit dir.
Ich finde gerade interessant, was man mit echten, in Anführungsstrichen, Spielen so machen kann. Bestes Beispiel ist sicherlich Half-Life Alyx, was so ein bisschen ja eine Killer-App ist für VR. Was eigentlich, ja, nichts anderes ist als Half-Life, wie man es vom PC kennt. Aber durch die Steuerung, natürlich durch die Immersion an sich auch, aber die Steuerung ist einfach so großartig und zeigt, dass es meines Erachtens doch auch für traditionellere Spiele ein Riesenpotenzial hat. Oder natürlich auch bezogen auf Dinge, halt, die nur in VR funktionieren, wie zum Beispiel Superhot, was meine persönliche Killer-App ist.
Ja, aber das kannst du ja auch, gab es ja vorher auch schon und das kannst du so auch spielen. Aber ja, das ist auch ein Top-Spiel.
Also na klar, das gab's vorher auch schon, aber das ist halt allein durch die Steuerung, dadurch, dass du dich bewegen musst, um Dingen auszuweichen und zielen musst mit deiner Hand und so, ist das halt ein völlig anderes Spiel und meines Erachtens auch ein viel besseres Spiel als das Superhot, was man jetzt auf dem PC mit Maus und Tastatur spielt.
Ja, auf jeden Fall. In die gleiche Erfahrung setze ich auch Elite Dangerous. Das habe ich auch sehr gesuchtet, insbesondere mit VR. Hab mir dann auch einen schönen Flightstick und so weiter geholt, der ordentlich Funktionen hatte. Und alles, was mit Cockpit gespielt werden kann. Oh mein Gott, das ist so ein geniales Gefühl, wenn du halt wirklich einfach nur deine Konsole vor dir hast und dann erkundest du einfach mal den Weltraum. Und sowas kannst du halt auch so spielen, ne? Das macht halt nur wesentlich weniger Spaß. Die Immersion fehlt halt.
Ja, es hat immer die Frage, ob die Immersion durch die Ansicht, durch die Brille kommt, weil du da drin bist. Oder, worauf ich jetzt hinaus wollte, halt durch die Steuerung. Ist ja schon irgendwo ein Unterschied.
Ich denke, es ist das Zusammenspiel. Weil wenn du nur die Steuerung hättest, wenn ich so überlege, Superhot, als ich das gespielt habe, ich war total hooked. Die Steuerung ohne die Brille würde ja gar nicht funktionieren. ich weiß nicht, wie ihr super hot spielt, aber ich bücke, beuge, drehe und wende mich da und da brauche ich definitiv auch die Brille für.
Ja, da kommt's für mich auch aufs Spiel an. Also bei solchen Spielen bin ich auch vollends dabei. Da ist das quasi die Symbiose aus beidem. Bei Elite Dangerous zum Beispiel ist es bei mir eher das VR, das Cockpit-Gefühl. Weil auch wenn ich sehr faul war, habe ich dann halt den Flight Stick nicht angeschlossen. Hab das dann halt mit Controller gespielt und alleine das im Cockpit sitzen und eine wesentlich bessere Interaktion auch mit den Menüs zu haben. Alleine das hat schon gereicht. Nur Maus und Tastatur ist da blöd, weil so gut Maus-Tastaturorientierung ist dann halt auch nicht gegeben, wenn man so eine VR-Brille aufhat. Da ist das dann wesentlich leichter mit dem Controller.
Neben VR und den Möglichkeiten, die es zur Immersion und zu neuen Steuerungskonzepten bietet, was wären noch so eure Gedanken, was die Zukunft des Gamings angeht? Also wenn man auf die nähere Zukunft, keine Ahnung, was weiß ich, 10 Jahre oder so blickt, wie wird und oder wie sollte sich das Gaming eurer Meinung nach in dieser Zeit verändern oder einfach weiterentwickeln?
Ich habe da ganz klar 2 Szenarien im Kopf. Eine Utopie und eine Dystopie. Die Utopie ist, dass sich die Gaming-Branche immer so peu à peu weiterentwickelt, auch gerne mit allen möglichen Steuerungselementen, VR, von mir aus auch Surrogates, also quasi du steuerst nur noch irgendwelche anderen Roboterelemente, künstlich irgendwas, musst dich eigentlich gar nicht bewegen, aber fühlt sich komplett drin. Das Standard-Gaming wird, glaube ich, auch nie verschwinden, also so Maus, Tastatur, Monitor, wo du halt kein großes Equipment und keine Räume brauchst. Und die Dystopie ist, EA und Ubisoft übernehmen den gesamten Gaming-Markt, stampfen alles ein und töten alles, was Indie-mäßig oder irgendwie aufkommend ist in Innovationen. Und wir haben halt einfach nur Assassin's Creed 95 und Call of Duty 103 und keiner hat mehr Bock auf Gaming.
Und alles nur über Streaming, oder fändest du das gut?
Ah, das kommt drauf an, das wird sich nicht so durchsetzen, solange die Internetverbindung nicht gut genug ausgebaut ist und das wird in Deutschland auch in 30 Jahren nicht der Fall sein.
Ich wollte gerade sagen, also überall außer in Deutschland.
Ich finde es tatsächlich komisch, wenn auch gut, dass sich das bisher nicht so durchgesetzt hat. Also ich habe da auch andere Meinungen gehört, die zum Beispiel Google Stadia wirklich als die Zukunft und das Ende der stationären Rechner bezeichnet haben, also... Eigentlich hat es ja wirklich viele Vorteile, rein kostenmäßig schon. Aber ja gut, klar, ne, das Argument mit dem Internetausbau ist natürlich absolut valide.
Ja, also wenn das ein bisschen später käme, wäre das, glaube ich, auch wieder eine gute Variante, weil du halt wirklich deine Ressourcen auslagern kannst. Du brauchst halt nur noch einen Billo-Rechner, der ein bisschen Internet kann. Aber solange das nicht gegeben ist, kannst du diese Plattform halt eher vergessen. Und gerade bei so reaktionsschnellen Spielen, also Cuphead, würde ich nicht übers Internet spielen wollen zum Beispiel.
Ja, da geht halt auch eine Riesenschere auseinander, ne? Also Streaming, Game-Streaming, denke ich auch, ist eine gute Variante für irgendwann in der Zukunft, wenn das Internet stabil und überall möglich und auch leistbar ist. Also ich weiß ja nicht, wie teuer es dann wird, wenn du dann irgendwo hinter der 3. Mülltonne im Ort Igel irgendwas von Stadia, was vielleicht nochmal ins Leben gerufen wird oder irgendwas Ähnliches dann spielen möchtest, was das dann kosten soll. Weil jetzt Moment, wenn ich irgendwo nirgendwo spielen wollen würde, ginge ja dann wieder nur das mobile Internet. Und das kostet hier in Deutschland ganz schön viel. Aber grundsätzlich denke ich, so Game Streaming ist eine ganz gute Variante, weil du auch dein Spiel am PC anfangen kannst, gehst dann unterwegs irgendwo, setzt dich hin, spielst mit deinem Handy weiter, weil es vollkommen unabhängig davon ist, auf welcher Konsole du das spielst, beziehungsweise auf welcher Plattform du das dann spielst.
Ja, das wäre natürlich ein Traum, ne? Insbesondere auch, weil das eventuell sogar ressourcenschonender ist, ne? Also du brauchst halt keinen eigenen Gaming-Rechner mehr, weil es gibt irgendwo Serverfarmen, wo du jederzeit deine Rechenleistung herbekommst. Und das ist natürlich wesentlich besser als jeder hat seinen eigenen Rechner mit sehr teuren und wahrscheinlich sehr aufwendigen Chips, die viele Ressourcen fressen. Muss ja vielleicht nicht sein, vielleicht geht das ja auch besser.
Ja, also ich sehe schon die Vorteile, die ihr so nennt, aber ich würde das jetzt nicht in meine persönliche Utopie der Zukunft des Gamings mit reinnehmen, das gestreamt wird. Ich persönlich würde mir in erster Linie eigentlich wünschen, dass AAA zurückgefahren wird, dass die Budgets vielleicht auch niedriger wären, weil meines Erachtens muss die Videospielindustrie jetzt nicht irgendwie mit der Filmindustrie konkurrieren oder so. Und darin geht's ja eigentlich, dass Spiele immer oder AAA-Spiele immer kinematischer werden, immer riesigere Budgets reingeballert werden, immer größere Teams bis zur Erschöpfung daran arbeiten. Ich bin halt auf dem Indie-Weg auf jeden Fall und find's hervorragend, wie das Indie-Gaming in den letzten 10 Jahren sich entwickelt hat und hoffe, dass das weitergeht. Das Indie oder Double A, wie es teilweise auch genannt wird, so, ne, dieses Zwischending, was jetzt nicht EA oder Ubisoft ist, aber auch nicht mehr wirklich Indie, dass sowas einfach weiter gestärkt wird, wäre so meine Wunschvorstellung. Ansonsten, was Technologien angeht, keine Ahnung, es ist einfach schwer vorher zu sagen. Es ist schon für mich nicht so richtig nachvollziehbar, wie gering eigentlich die Adaptionsrate, was VR angeht, ist. Insofern mache ich mir über irgendwas, was darüber hinausgeht, gar keine Gedanken.
Ja, aber das ist auch ein guter Punkt, den du nochmal ansprichst, weil den Rant habe ich noch gar nicht von mir gelassen. Diese cineastischen Spiele. Oh mein Gott, das ist auch ein Punkt, der richtig, richtig schlimm und übel ist. Das kann von mir aus sofort aufhören, weil wenn ich ein Spiel spiele, möchte ich keinen Film. Was mich zum Beispiel sofort aus jedem Spiel rausreißt, was sowas in der Art macht. Ich habe eventuell sogar eine First-Person-Ansicht. Und dann kommen Lensflares. Also das Spiel möchte mich immersiv in sich einsaugen, zeigt mir Ego-Perspektive und mein Auge ist keine Kameralinse. Es gibt keine Lensflares.
Vielleicht eine Brille.
Ja, selbst die ist bei mir entspiegelt. Da habe ich auch keine Lensflares. Und das triggert mich richtig, richtig hart. Ich bin dann sofort raus und das Spiel ist tot.
Das ist ein Relikt aus der frühen 3D-Zeit, warum auch immer das heute noch gemacht wird. Aber damals war das halt cool, weil das ein Effekt war, der irgendwie die Leistungsfähigkeit von so Konsolen wie N64 zum Beispiel präsentiert hat. Auch wenn es keinen Sinn ergibt.
Also mit ganz, ganz vorsichtigem Maß angesetzt kann man das auch gerne machen. Wie gesagt, Third Person sehe ich ein, da ist eine Kamera hinter dem Protagonisten, da ist das vielleicht okay. Aber wenn ich in Ego-Perspektive einen Lensflare sehe, dann gehe ich aufs Klo und breche richtig hart.
Also wenn das dein größtes Problem damit ist und nicht irgendwie halbstündige Cutscenes, so Kojima-Style, was die Verfilmisierung von Spielen angeht.
Ja, das ist schon der Punkt, da bin ich halt auch komplett raus. Ne? Also ich brauche auch keine 100 Minuten Cutscene, die mir erklärt, dass der Böse mir jetzt erklärt, was sein ultimativer Plan ist, den ich schon vor 5 Stunden in Erfahrung gebracht habe. Also da wirklich schön, schön kurz und knackig, wenig Pathos. Pathos in gewissem Maße eingesetzt, fände ich in Ordnung. Aber bitte keinen Film. Allerdings, eine Ausnahme würde ich machen, FMV-Spiele, die halt wirklich Filme sind, die man entscheiden kann quasi als Spiel.
Oh Gott. Ja, aber das ist ja so der B-Movie unter den Spielen in der Regel.
Es gibt auch sehr gute.
Quicktime-Events.
Oh, nee, Quicktime-Events, geh mir weg. Zu häufig eingesetzt.
Ja, die kommen gerne in solchen Spielen. In Gespräch, Quicktime-Event. Du gehst in den Gang runter, Quicktime-Event. Schaffst du es, die Tür zu öffnen, Quicktime-Event.
Quicktime-Antworten, Quicktime-Treppensteigen, ja. Quicktime-Gabel nehmen. Oh, bitte nicht.
Und dann noch ein Lensflare.
Ja, also Quicktime-Events finde ich ein geiles Element, weil das halt auch wirklich mal so auch ein Schreck sein kann. Ich kann mich auch noch dran erinnern, zum Beispiel God of War. Richtig gut eingesetzte Quicktime-Events. Da konntest du es halt quasi auch steuern. Das war halt dein Finisher. Und sie waren nicht so ultimativ häufig angesetzt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Until Dawn denke, Quicktime über die Mauern klettern. Was passiert, wenn du es verkackst? Nichts. Und dann gibt's halt Quicktime, schieße dem Bösen in den Nacken. Und wenn du das verkackst, ist halt richtig schlimm. Aber dadurch, dass du halt vorher so zugespammt wurdest mit Bullshit-Quicktime-Events, ist dir das vollkommen egal.
Ich bin ein bisschen abgehärtet durch Fahrenheit damals, weil die Kämpfe in Fahrenheit waren die schlechtesten Quicktime-Events, die man sich vorstellen kann. Alles andere ist dann vergleichsweise okay.
Ich habe bei Fahrenheit 1 Stunde am Tutorial gesessen, weil ich das Quicktime-Event nicht hinbekommen habe. Bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, okay, das Spiel spielt man nicht mit Maus und Tastatur. Auf keinen Fall, das geht einfach nicht.
Georgia, rette uns. Sag, wie sich die Gaming-Branche oder das Gaming an sich in der Zukunft entwickeln soll.
Wie sich das entwickeln soll, ja. Also, nice fände ich ja, wenn man direkt irgendwie hirnmäßig angeschlossen wird, sich gar nicht mehr bewegen muss. Also ich glaube, das wäre auch die komplette Immersion. Weil du ja dann wirklich glaubst, es ist echt. Kann aber auch ganz schön in die Hose gehen, sowas.
Ja, ich denke da vor allem an einen Film von David Cronenberg, nämlich Existenz zum Beispiel, oder eine Folge von Black Mirror, nämlich USS Callister. Da wurde das sehr gut dargestellt und das finde ich auch immer, oder fand ich auch immer sehr reizvoll.
Ja, aus neuerem wäre Ready Player One da noch eine Referenz, ne?
Gibt es nicht auch den Film Gamer, der quasi genau das hat?
Oh, der war auch sehr schön.
Ja, kenne ich nur vom Namen her.
Da hat der Hauptcharakter ist quasi im Gefängnis gewesen und musste so, ich weiß nicht, ist das Battle Royale? Auf alle Fälle musste er in so einen Shooter-Simulator als Spielfigur hinhalten. Und wenn er es schafft zu überleben, so und so viele Runden, dann ist er frei. Und der wurde gespielt von einem jungen Gamer, der halt quasi in seinem Raum steht, in seinem Gamer-Raum, wo nichts ist, den er komplett mit Gedanken steuert.
Ja.
Jetzt würde ich natürlich nicht unbedingt einen Menschen steuern wollen, sondern tatsächlich einfach nur irgendwas Digitales. Aber so dieses komplett ohne irgendwelche Steuerelemente direkt angeschlossen werden, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, das birgt auch jede Menge Potenzial für krass in die Hose gehen und krass gefährlich.
Ja, so Biohacking quasi. Also nicht das Biohacking, was es eigentlich aktuell ist, sondern halt wirklich den Gehirnfeed anfassen. Ja.
Ja, es reicht ja schon, wenn EA mal wieder ein Spiel rausbringt, was am ersten Tag unspielbar ist. Und da schließt du dich dann an. Also schwierig. Aber eventuell kommen wir da in einer zukünftigen Folge zu diesem Thema.
Mutti, ich hab schon wieder Lootboxen in meinem Kopf.
Viel schlimmer ist es, wenn es abkackt und du nicht mehr rauskommst.
Oh ja. Ja, also was diese Dystopie angeht mit quasi ein Gamer müsste, glaube ich, die Kriegsführung tatsächlich darüber geregelt sein. Diese Gamification kenne ich auch aus Quality Land, wo das als quasi Werbespot mit integriert ist. An sich eine lustige Vorstellung, wenn sie nicht so real extrem beschissen wäre. Weil ganz ehrlich, so die strategisch besten Leute sind eventuell nicht im Militär. Aber beim Gaming kannst du richtig viele Leute mit sehr viel Know-how quasi catchen. Und da einfach sich die Creme de la Creme quasi rauszusuchen, die niemals denken würden, sie würden irgendwie zum Militär gehen, strategische Sachen tun, halt auf realen Kriegsfeldern. Also die Anwendung ist quasi möglich, wenn auch extrem beschissen.
Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass man reelle Probleme über Spiele lösen lässt.
Ja.
Aber so gesehen ist doch ganz gut, dass wir so schlecht in PUBG sind, weil wir dann garantiert nicht im Fokus geraten.
Ja, aber rundenbasierte Taktikspiele.
Ja. Okay, ich deinstalliere XCOM.
Ich glaube, ich werde leider nirgendwo so wirklich Fuß fassen. Ich kann ja nicht mal ordentlich ein Haus in Valheim bauen.
Naja, doch, ich glaube, als Handwerker wärst du zum Beispiel auch top.
Nee, da gibt's Leute, die sind wesentlich besser.
Ja, aber nur weil ein paar Leute das besser können, heißt das jetzt nicht, dass du komplett rausfällst.
Doch, ich werde brotlos.
Aber sowas zum Beispiel wie Powerwash Simulator. Das wäre zum Beispiel eine Anwendung, ganz ehrlich, wenn du die mit dem realen Leben verknüpfst, dann haben alle was davon. Du hast richtig viel Spaß mit deinem Kercher, den du da anwendest und irgendwem anders wird das Haus gekerchert und du kriegst vielleicht sogar noch Geld dafür als Spieler.
Kennt ihr das Spiel Hardspace? Das ist ein Weltraum-Schrott-Sammler-Simulator. Du musst Raumschiffe auseinandernehmen und die Teile in die richtigen Verschrottungsdinger reintun, Sachen, die recycelt werden und sowas. So stelle ich mir mein Leben vor, wenn es wirklich so Zukunftskram gäbe. Ich wäre wahrscheinlich auch auf so einem Schrottplatz, müsste Raumschiffe auseinandernehmen, wäre mein Leben lang hochverschuldet und müsste da auf diesem Schrottplatz meine Schulden abtragen.
Ja, so ähnlich fände ich das gar nicht mal schlecht. Allerdings würde ich actionlastiger eher auf dieses Viscara Cleanup Detail oder so gehen. Einfach mal ein paar Leichen in der Space Station entsorgen.
Nee, ich mache einfach nur die Schiffe kaputt. Das reicht mir. Da musst du aber auch wissen, was du machst, weil sonst fliegt dir alles um die Ohren.
Okay, also wir wissen nicht, wohin die Zukunft des Gamings geht. Wir haben unsere Vorstellungen, aber naja, ob die eintreten, ist so eine Sache. Wir wissen allerdings, dass wir in Zukunft wahrscheinlich auch des Öfteren mal über Gaming-bezogene Themen hier sprechen werden im Dreiraumzelt.
Sprechen müssen.
Ja, es gibt, da gibt's aber aktuell Dinge, da müssen wir dringend mal drüber reden. Das geht ja so nicht.
Wir könnten hier so einen 5-Stunden-Podcast draus machen. Es gibt so viele Sachen, die wir noch ansprechen, besprechen und überhaupt drüber reden müssen und wollen, die so wichtig sind.
Freut euch einfach auf unser übernächstes Format Dreiraum-LAN, wo es nur noch um Gaming geht.
Oh ja. Ja, sehr gut.
Der Name steht noch zur Diskussion
aus. Ja, ne? Können wir darüber reden, aber ja. Gut, aber wir wollten heute auf jeden Fall einfach mal so den Einstieg finden in die Thematik, da sie, wie gesagt, demnächst mit Sicherheit noch öfter mal hier vorkommen wird.
Genau.
Und in diesem Sinne sollte es dann auch gewesen sein. Habt noch einen wunderschönen Abend oder Arbeitstag oder Feiertag vielleicht. Heute ist Feiertag am Release-Tag. Genießt ihn und wenn ihr später hört, ja, schade, Feiertag ist vorbei. Bis zum nächsten Mal.
Also herzliches Beileid. Bis dann. Ciao.
Ja. Zündet nicht genügend Autos an. HFGL.